Herr ist Jesus. Das ist das älteste christliche Bekenntnis, das grundlegendste christliche Bekenntnis. Und Christen sind Menschen, die dieses Bekenntnis sprechen und die es nicht nur sprechen, sondern die es leben, so gut es ihnen gelingt. Diese drei Wörter, Herr ist Jesus. Und Gemeinden, das sind Gemeinschaften, die das bekennen und die dieses Bekenntnis leben, so gut es ihnen gelingt. Herr ist Jesus. Wenn das mehr sein soll als ein Spruch, dann stellen sich allerdings Fragen. Wie kann ich das leben? Wie können wir das leben? Wenn jemand Herr ist, dann hat er das Sagen, dann darf er im Zweifelsfall bestimmen, wo es lang geht. Und an dieser Stelle fangen Fragen an. Vieles von dem, was wir entscheiden müssen, ist klar genug. Da geht es nur darum, das auch zu tun, was wir schon wissen. Aber bei manchen Fragen ist das nicht klar. Und wenn dann auch gelten soll, Herr ist Jesus, woher sollen wir das dann wissen? Ob das in seinem Sinne ist, was ich mir gerade überlege oder was er nun will. Wie sagt er mir da Bescheid? Wie sagt er uns Bescheid? Der Predigttext für diesen Sonntag, der lässt uns miterleben, wie zwei der ersten Christen darum gerungen haben, wie sie damit umgegangen sind mit dieser Frage. Zur Vorgeschichte, es geht um eine Strecke ganz am Anfang von Paulus zweiter Missionsreise, die längste und die bedeutendste seiner Reisen. Und die fängt so an, Apostelgeschichte 15, 36. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern und Schwestern sehen, in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündet haben. Barnabas sagt gerne ja, und dann wird es erstmal holprig. Dann wird es konkret und dabei wird es schwierig. Wer kommt mit? Johannes Markus, sagt Barnabas, der hat eine gute Arbeit gemacht das letzte Mal. Ja, sagt Paulus, das hat er. Und dann ist er mittendrin plötzlich abgereist und hat uns allein gelassen. Das ist mir zu ungewiss mit ihm. Und darüber kommt es, wie Lukas berichtet, zu einer gereizten Stimmung, steht da, so dass sich ihre Wege trennen. Barnabas zieht mit Johannes Markus los und Paulus mit Silas. Wenn wir diesen holprigen Start mal unter dieser Frage nach Führung ansehen, dann wird klar, dieser Weg, alle sind sich einig und darin erkennen wir Gottes Willen, der hat hier nicht funktioniert. Das ist ja ein Weg, der auch in Gemeinden oft helfen kann und sich bewährt hat. Alle werden sich einig, was der richtige Weg ist. Im Kapitel vorher in Apostelgeschichte 15 wird so eine Geschichte berichtet. Da gab es eine sehr grundlegende Frage, die zu klären war. Wie gehen wir um mit der Lebensweise als Juden und mit der Lebensweise als Nichtjuden, wenn die beiden zusammen in einer Gemeinde sind? Da gab es sehr unterschiedliche Haltungen. Da wurde ausführlich aufeinander gehört und am Schluss sind sich alle einig, wie sie damit umgehen wollen. Paulus hat dabei mitgewirkt, Barnabas auch. Die kennen das so, also die haben das erlebt, dass das ein Weg ist, Gottes Willen auf die Spur zu kommen. Aber diesmal klappt das so nicht. Und es lässt sich auch nicht ändern durch weiteres Zuhören, durch weiteres Reden. Beide sind von ihrer Haltung überzeugt und so gehen sie getrennte Wege. Und die Reise geht für Paulus weiter in einer geänderten Besetzung. Trotzdem bleiben beide Gruppen ihrem Auftrag treu. Sie gehen nur nicht zusammen weiter. Lukas berichtet uns von der einen Gruppe nur, von Paulus und Silas. Mit der Zeit kommen dann noch weitere dazu. Und die beiden kommen an die ersten beiden Orte, an Derbe und Lystra, treffen dort auf Timotheus. Und hier setzt unser Predigttext jetzt ein. Ich lese Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 10. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, weil ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Und da haben wir sie, unsere Frage: Wie können wir Gottes Willen erkennen? Die Frage, was sie grundsätzlich tun sollten, das war klar: Menschen für Gott gewinnen. Da brauchen wir nicht nachfragen. Aber wo jetzt genau? Welche Stadt? Welche Gegend? Paulus kannte seine Berufung: das Evangelium den Nichtjuden bringen, die mit dem Gott der Bibel bisher überhaupt noch nichts zu tun hatten. Und zwar möglichst vielen. Und er war Stratege, er hat dafür eine Methode entwickelt, die sich als sehr effektiv erwiesen hatte. Seine Aufgabe waren die Knotenpunkte, die großen Städte, in denen noch keiner vor ihm das Evangelium verkündigt hatte. Also so ungefähr erst Madrid und dann Paris und dann Berlin, dann Stockholm. Und wenn dann Anfragen aus dem Umland kamen: Komm doch auch zu uns nach Bernau und gründet dort auch eine Gemeinde. Dann hat er gesagt: Nein, mir ist es zwar wichtig, dass das Evangelium auch nach Bernau kommt, aber das macht ihr. Was er gemacht hat: Er ist in den Metropolen, in den großen Städten geblieben, oft für 2 Jahre, also für längere Zeit, hat Gemeinden gebaut, hat Gemeindebauer und Missionare ausgebildet und die sind dann nach Bernau gegangen, während Paulus weitergezogen ist nach Paris oder wohin auch immer. Ihr kennt ja die Orte in der Apostelgeschichte, da heißen die dann Ephesus und Korinth und so weiter. Und hat dort ein neues Zentrum gepflanzt. Das war seine Strategie und Gott hat das gesegnet. Er hat Frucht geschenkt, wenn auch keineswegs immer Rückenwind. Und so lesen wir im Vers 5, im Vers vor dem Predigttext: So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und wuchsen von Tag zu Tag. Das war gut, das funktionierte. Gott stellte sich dazu, Gott segnete ihre Arbeit. Also macht Paulus weiter, was funktioniert. Er reist von Stadt zu Stadt, von Landschaft zu Landschaft, gründet Gemeinden oder führt sie weiter. Und dann passiert das. Eines Tages, als er mit seinem Freund Silas und den anderen durch Kleinasien wandert, die heutige Türkei, bekommt er Predigtverbot. Aber nicht von der Polizei, sondern vom Heiligen Geist. Ein dickes Stopp. Vers 6: Da wurde ihnen vom Heiligen Geist verwehrt, in der Provinz Asien das Wort zu reden. Fragen wir uns natürlich: Wie macht das der Heilige Geist? Nun, das steht hier nicht. Wie er das macht und wie Paulus das mitgekriegt hat, dass Gott dahinter steckt, was Gott von ihm will, beziehungsweise in dem Falle, was er nicht von ihm will. Also diese Frage: Wie erfährt man Gottes Willen? Auf jeden Fall war hier eine ganz entscheidende Voraussetzung vorhanden. Wir erfahren Gottes Willen, wenn wir bereit sind, Gottes Willen zu tun. Dazu benutzt er dann äußere Umstände, innere Zustände, verschlossene Türen, eine Krankheit, eine innere Unruhe, vielleicht Straßenschäden, was auch immer. Gott hat tausend Möglichkeiten, um seinen Willen klarzumachen. Und diese Voraussetzung, die war bei Paulus und Silas erfüllt. Die hatten den festen Glauben, dass Gott in ein Leben hineinspricht, dass Gott in ein Leben eingreift und zu dir spricht. Und sie hatten die Bereitschaft, dafür offen zu sein. Auch für das, was ihren Plänen widerspricht. Die beiden waren bereit, Gott zu gehorchen, auch wenn sie ihn nicht verstehen. Und das war hier der Fall. Sie verstanden ihn überhaupt nicht. Natürlich hatte Paulus bestimmte Vorstellungen von seinem Leben, von seinem Dienst. Er war ein Stratege. Er hatte Pläne gemacht. Er hatte vor, ganz Kleinasien, die heutige Türkei, zu missionieren. Und dann plötzlich dieses Redeverbot oder ein Hindernis, das bei den beiden klar war, das kommt von Gott. Wie genau, das wissen wir ja nicht. Ich finde es am Ende gut, dass wir das nicht wissen, sonst würden wir womöglich nur darauf sehen, ob genau das passiert und denken, das ist Gottes Methode, uns Stopp zu sagen. Und wir würden ihn vielleicht darauf festlegen, wie er zu reden hat. Wenn er es damals so gemacht hat, dann immer so. Und würden ihm seine Sprache vorschreiben und würden womöglich vieles andere übersehen, wie Gott auch redet. Also, wie genau, wissen wir nicht. Jedenfalls haben die beiden erkannt, dass es von Gott ist und vielleicht gesagt, okay, Herr, wenn du meinst. Und dann marschieren sie, haben sie ihre Richtung geändert, marschieren nach Norden. Ziemlich Provinz, aber die Richtung, die war ganz gut, Richtung Küstengebiet vom Schwarzen Meer. Und da gibt es berühmte Städte wie Byzanz am Bosporus. Vielleicht hat Paulus kombiniert, dass Gott ihn zum Prediger in diese Metropole schicken wollte. Stellt sich das alles schön vor, überlegt schon, wie sie das machen wollen. Und dann zeigt Jesus ihnen wieder die rote Karte. Wieder dieses große, rote, sechseckige Stoppschild. Vers 7, der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Und jetzt sind die beiden ratlos. Was willst du denn nun eigentlich, Herr? Wo sollen wir jetzt hin? Und wenn du dir jetzt diese schöne Chance entgehen lässt, uns in Byzanz predigen zu lassen, dann lass uns doch wenigstens wissen, wo wir stattdessen hingehen sollen. Aber es kommt keine Antwort. Tag der geschlossenen Tür. Überall nur Mauern. Also bleibt ihnen nichts anderes übrig, als an Byzanz vorbeizuziehen. Eine scharfe Kurve nach Westen. Vers 8. Da zogen sie an Mysien vorüber und kamen hinab nach Troas. Troas ist eine Landschaft, genannt nach Troja. Gemeint ist hier die Stadt Alexandria Troas. Und so unterhalb des alten Troja, an der Meeresküste, an der Ägäis, dort, wo das Land aufhört, wo jeder Weg aufhört. Und so geht es Paulus und seiner Gruppe jetzt auch. Die sehen kein Land mehr, eine Sackgasse, verstehen Gott nicht mehr. Der Plan, die Türkei zu missionieren, ist dahin, wie alles weitergehen sollte, das funktioniert nicht. Großes für Gott zu tun, dieser Plan, das zerrinnt irgendwie wie der Sand, der ihnen durch die Finger rinnt. Vielleicht sitzen sie am Strand, Paulus und Silas und die anderen gucken aufs Meer und wissen nicht mehr weiter. In so einer Situation, eingekeilt zwischen Stoppschildern, es ist manchmal das Beste, erstmal eine Runde zu schlafen. Und so sortieren sie sich unter den nächsten Ginsterbusch und versinken nach ihrer langen Wanderung in einen tiefen Schlaf. Und da, als Paulus endlich stille ist, als er nichts mehr weiß, als er nichts mehr fragt, Da fängt Gott an, mit ihm zu reden. Und zwar durch eine Erscheinung in der Nacht, eine Art Traum. Er sieht einen Mann, der Mann ist nicht von hier, der ist nicht aus Kleinasien, der ist von drüben, von der anderen Seite der Ägäis. Das ist ein Grieche, das ist genau genommen ein Mazedonier. Vers 9. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Jetzt ist also Schluss mit Stopp und mit Blockade und mit hier nicht lang und da nicht lang. Jetzt heißt es gehen. Grünes Licht in Richtung Mazedonien. Für uns heute ein besonders wichtiger Übergang. Grünes Licht Richtung Europa. So hat es angefangen, die entscheidende Weichenstellung in Richtung Europa. Eine nächtliche Vision, der Traum eines frustrierten Apostels nach einem anstrengenden Fußmarsch. Vielleicht hätten wir uns das großartiger gewünscht. So ein wichtiger Anfang. Durchsichtiger, demokratischer. Vielleicht so, dass alle Apostel zusammentreten und dass sie einige Diskussionsrunden machen und einen Beschluss fassen. Und dann nach der Behandlung vieler Bedenken ein versuchsweises Programm entwerfen zur Missionierung Europas. Stattdessen lesen wir hier einen Traum, ein Nachtgesicht. Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht, ein unkontrollierbarer Traum als Beginn der Mission auf unserem Kontinent. Paulus schlägt die Augen auf und während sich Silas noch seine Augen reibt, erzählt ihm Paulus von dem Traum. Und dann beraten sie, ist das ein Traum, den wir vergessen können. Kommt ja auch vor. Schließlich träumen wir fast jede Nacht und das ist nicht jedes Mal eine göttliche Weisung. Ist das so ein Traum? Oder ist das ein Ruf Gottes, dem wir folgen müssen? So eindeutig ist das ja auch nicht gleich. Gut, wenn man dann nicht alleine ist, sondern Leute dabei hat, mit denen man reden kann, mit denen man beten kann. Und als Paulus und Silas dann nachts aufrecht unter ihrem Ginsterbusch sitzen und über den Traum reden und beten, wird ihnen klar, das ist ein Ruf Gottes. Und haben sie nicht vor kurzem Timotheus kennengelernt und mit dazugenommen, der einen griechischen Vater hatte? Das passt doch. Und da war doch dieser Arzt, der so beeindruckt war, wie Paulus mit den Kranken umgegangen ist und der seit Troas auch mit dabei ist, Lukas. Na klar, der ist doch Mazedonier. Genau genommen der einzige, den sie bisher kennen. Deshalb lesen wir dann auch ab dem nächsten Vers nicht mehr Paulus tat dies und Silas sagte das, sondern dann heißt es immer wir. Da vermuten viele, dass ab da der dabei war, der das geschrieben hat, Lukas. Mazedonien. Es geht ihnen in diesem Moment so wie euch jetzt. Die haben im Moment keine Landkarte dabei. Jedenfalls für die, die ihre Bibel nicht dabei liegen haben. Und versuchen sich mühsam das so vorzustellen, wo das nochmal ist. Also die sitzen so an der Küste des Mittelmeers, da ist diese riesengroße Bucht, die wir heute Ägäis nennen, da ganz oben. Und auf der anderen Seite im Westen, da ist Griechenland, Mazedonien, Europa. Nur ein Katzensprung über das Mittelmeer, über die Ägäis, auf die andere Seite. Die äußeren Dinge passen und es wird sichtbar, das Ganze hat auch eine Logik. Da hat Gott schon Dinge vorbereitet, von denen sie noch gar nichts wissen konnten. Und dann wird ihnen klar, Gott hat uns hierher geführt, damit wir dorthin fahren. Obwohl erst alles so festgefahren aussah. Dort wohnen ja auch Menschen, die Jesus kennenlernen sollen. Und die jetzt bereit dazu sind. Und dann heißt es, als er aber die Erscheinung gesehen hatte, Da suchten wir, jetzt geht dieses los mit diesem Wir, da suchten wir, so gleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Jetzt stellt sich für das Team von Paulus nicht mehr die Frage, wie erkennen wir, was Gott will, sondern die Frage, was machen wir, wenn wir es erkannt haben? Und vielleicht ist das die wichtigere Frage und manchmal die schwierigere. Ihre Antwort ist, nun, wir tun es, und zwar sofort. Also fahren Sie in Ihre Sandalen, die Sie zum Auslüften an den nächsten Baum gehängt hatten, suchen und buchen das nächste Schiff und am nächsten Morgen geht es ab ins Abendland. Und nun segeln Sie durch die offene Tür, die Ihnen Gott gezeigt hat, haben kein Land unter den Füßen und es ist wackeliger als sonst. Aber es geht zügig in die Richtung, in die Gott will. Und er gibt ihnen auch noch den günstigen Wind dazu. Auch wenn das, was kommt, sie nicht kennen, auch wenn das unvertraut ist für sie, wenn sie auf lauter Menschen treffen werden, die sie noch nicht kennen, von denen sie noch nichts wissen. Und schon am zweiten Tag ist die Küste Mazedoniens zu sehen. Wie es dann weitergeht, darüber vielleicht später mal eine Fortsetzung. Jetzt nochmal zurück zu unserer Frage, wie erkennen wir, was Gott will? Vorhin haben wir schon die Voraussetzung gehört, wir erfahren Gottes Willen viel eher, wenn wir bereit sind, Gottes Willen auch zu tun. Und das ist anspruchsvoller, als es vielleicht klingt. Jedenfalls hier war es so. Das war ja nicht ohne, was daraus folgt, wenn sie das tun, was sie hier erkannt haben. Die haben ja nicht gleich das ganze Bild gesehen, die hatten ja nicht die Apostelgeschichte dabei, konnten mal nachlesen, wie es weitergeht. Sie haben erstmal nur gehört, ihr sollt nicht hier in Kleinasien bleiben. Das, was ihr bisher macht, funktioniert nicht mehr, das sollt ihr nicht mehr. Das war erstmal das Einzige, was sie wussten. Und dann kam das dazu, es kommt etwas Neues, ihr sollt nach Mazedonien übersetzen. Also erstmal nur die Weisung, aufhören mit dem Gewohnten, ohne schon zu wissen, wie es dann genau weitergehen wird. Nur nicht so weiter wie bisher. Der Geist ließ es ihnen nicht zu. Und das, was kommen würde, war unklar. Und das ist ja nicht so leicht, das fällt uns auch schwer. Wir fragen dann, wie wird das alles genau sein? Was genau und wo nochmal und wer soll das machen und wie wird das werden? Wie geht es dann weiter und wer soll das bezahlen? Und wenn das alles nicht vorher genau geklärt ist, dann vielleicht lieber nicht. Das ist so diese Methode Sicherheit. Und von unserem Text her müssen wir uns sagen lassen, das ist in der Regel wohl nicht die Art, wie Gott führt. So nach dieser Methode Sicherheit und vorher ist alles klar und dann kommen die ersten Schritte. Nach dieser Methode ging es nämlich auch ohne jegliches Vertrauen. Dazu bräuchten wir nicht einen Gramm Glauben. Und sich darauf, auf diese Methode festzulegen, das kann blind machen gegenüber den Chancen Gottes, die er in einer bestimmten Zeit zeigt, seiner Gemeinde oder auch persönlich. Und Gott rechnet uns eben nicht immer alles schon haarklein vor. Also die Bereitschaft loszugehen, auch ohne schon vorher alles zu wissen. Das ist das Erste, was wir hier von Paulus und von seinem Team lernen können. Und wir lernen in unserem Bericht auch eine wichtige Balance kennen, die Paulus und Silas, die arbeiten erstmal schon an Gottes Auftrag. Das ist das eine. Und sie lassen sich von Gott hineinreden. Beides. Sie fangen an. Die sagen also nicht, wir haben keine genaue Weisung, geht von hier nach dort und macht das und das. Also bleiben wir erstmal und warten ab, bis Gott uns genau sagt, was wir machen sollen. Die wissen, wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs, in der Grundrichtung wissen wir, was er von uns will Und das tun wir. Das tun wir nach unserem besten Wissen, mit der besten Strategie, die wir dazu finden. Und einen ganz großen Teil ihrer Entscheidungen treffen sie so. Und das ist offensichtlich durchaus im Sinne Gottes. Er segnet das und er schenkt ihnen Frucht. Also Gott benutzt ihre vernünftige Strategie. Aber er behält sich vor, auch mal dazwischen zu funken und sie mal auf einen anderen Weg abzudrängen. Das kommt überhaupt nicht oft vor in der Apostelgeschichte, aber hier ist so ein Punkt. Also das Erste, sie fangen schon mal an. Und das Zweite, sie hören trotzdem weiter. Sie sind nicht fixiert auf ihren Plan, auf ihre Methode. Sie sind nicht fixiert auf irgendwas, auf was auf keinen Fall passieren darf. Das wäre das andere Extrem. Tun, was wir, wo wir überzeugt sind, dass es richtig ist, aber den Blick nach unten. Sie sind trotzdem am Fragen, sie sind trotzdem am Hören auf Gott. Sie sind in der Lage, in Hindernissen sein Reden zu hören, Stoppschilder des Heiligen Geistes zu erkennen und das zu unterscheiden. Das ist ja auch nicht so klar. Sie haben auf ihren Reisen unzählige Hindernisse überwunden und die meisten haben sie nicht so interpretiert, dass das ein Stoppschild Gottes ist. Also das muss man ja auch unterscheiden können. Lange nicht jedes Hindernis ist ein Stoppschild Gottes. Also weder nur abwarten, wenn sie doch grundsätzlich wissen, was Gottes Wille ist, noch verbissen und unflexibel weiter tun, was sie bisher getan haben. Also positiv gesagt, vorwärts gehen, unterwegs Gottes Willen tun, wie wir ihn wissen, und auf Empfang sein, was genau Gott von uns will, und ihm erlauben, uns reinzufunken. Wir können sagen, stop and go ist das hier, die Art, wie Gott sie geführt hat. Ein Stoppschild, um sie auf einen anderen Weg zu bringen. Wobei das mit dem Stopp, Gott ist kein Bremser, Gott ist kein Blockierer. Diese Verhinderung hatte ja nur den Sinn, sie aus ihrer Routine zu holen und sie darauf aufmerksam zu machen, dass Gott diesmal etwas Bestimmtes von ihnen will. Etwas anderes, einen anderen Weg, auf den sie von selber nicht gekommen wären. Etwas Positives, was weit mehr ist als das, was wegfällt, weil Gott es verhindert hat. Also Gott ist kein Verhinderer, er ist zuerst und zuletzt immer der große Ermöglicher, auch wenn er dazwischen mal mit einem Stoppschild arbeitet, mal einen Weg verlegt, um einen anderen Weg zu zeigen. Das alles tut Gott auch heute noch. Und da sind wir wie Paulus und sein Team angewiesen auf den Heiligen Geist, um zu erkennen, welche Hindernisse sind einfach mit Arbeit und mit Gottes Hilfe zu überwinden und welche sind ein Stoppschild Gottes, mit denen er uns vom Gewohnten abdrängen will. Vielleicht stoßen wir auch auf Hindernisse und hören darin Gottes Nein, mit dem er sein nächstes Jahr vorbereitet, sodass wir die Übergänge finden, die Gott für uns persönlich vorbereitet hat, die Gott für unsere Gemeinde vorbereitet hat. Dass wir nicht in Kleinasien wandern, wie immer, wenn wir übers Mittelmeer nach Europa fahren sollen. Und dass wir hören und sehen auf solche Hinweise, in denen Gott uns zeigt, was wir uns nicht selber ausdenken können. Seine Chancen hier und jetzt, die er uns zeigt, wenn wir bereit sind, ihm zu gehorchen. Und dann werden wir auch unsere Sandalen vom Baum nehmen, das nächste Schiff suchen und mit Gottes frischem Wind zum anderen Ufer segeln. Amen.